Die Kasuistiken zur Thematik Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose sind größtenteils sehr unspektakulär. Die Komplexität der Fälle ergibt sich im Vorfeld, ergibt sich im Bereich der Diagnostik, wenn es darum geht, wie wir die Risikofaktoren einschätzen, wie wir die Wahrscheinlichkeit erheben, wie wir das D-Dimer anwenden und so weiter und so fort. Ist die Diagnose einmal gestellt, ist es verhältnismäßig simpel. In dem Fall handelt es sich um einen 46-jährigen Mann, der eine spontane tiefe Beinvenenthrombose diagnostiziert bekommen hat, meistens mit einem Ultraschall. Sie ist proximal, in dem Fall, weil sie bis zur Vena poplitea gegangen ist. Und die Simplizität ergibt sich daraus, dass es sehr uniforme Empfehlungen in den großen internationalen und somit auch in den nationalen Guidelines gibt, wie nun vorzugehen ist. Die Therapie ist hier ganz klar definiert. Diese Patienten müssen eine intensive Antikoagulation erhalten, und zwar unmittelbar. Und diese intensive, unmittelbare Antikoagulation wird bewerkstelligt mit einem niedermolekularen Heparin und oder einem direkten oralen Antikoagulans. Und den direkten oralen Antikoagulantien soll der Vorzug gegeben werden gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten. Warum sind diese Empfehlungen so klar? Warum wird das empfohlen und warum wird empfohlen, die direkten oralen Antikoagulantien primär in Betracht zu ziehen und nicht den Vitamin-K-Antagonisten? Das ist das Ergebnis der Phase-3-Studien mit diesen Präparaten, die sowohl jetzt die tiefe Beinvenenthrombose abdecken als auch die Lungenembolie. Und Sie sehen hier, dass die Wirksamkeit dieser Präparate in der Verhütung von Rezidiven gleich gut ist wie mit der Vergleichssubstanz in diesen Studien, nämlich dem Vitamin-K-Antagonisten, der einer initialen Therapie mit niedermolekularem Heparin gefolgt ist. Und besonders wichtig ist aber, dass das Risiko für Blutungen niedriger ist mit den direkten oralen Antikoagulantien, zumindest wenn wir jetzt die gesamten Ergebnisse zusammenfassen. In dieser Meta-Analyse sieht man eine ca. 40-prozentige Reduktion von Blutungen bei Patienten, die wegen eines venösen thromboembolischen Ereignisses mit einem direkten oralen Antikoagulans behandelt worden sind. Das heißt, gleich gute Effektivität bei doch verbesserter Sicherheit, was das Blutungsrisiko anlangt. Wie schaut das nun in der Praxis aus? Sie wissen, wir haben nun 4 direkte orale Antikoagulantien zur Auswahl. Wir haben einen Faktor-2-Inhibitor, das ist das Pradaxa, und wir haben 3 Faktor-10a-Inhibitoren, das Lixiana, das Xarelto und das Eliquis. Jedes dieser Medikamente hat so seine speziellen Charakteristika. Ich darf hier zusammenfassen, dass wir 2 Präparate haben, das Pradaxa und das Lixiana, bei denen es erforderlich ist, eine mindestens 5-tägige Vorphase in der Therapie mit einem niedermolekularen Heparin zu verabreichen. Das heißt 5 Tage parenterale Antikoagulation in therapeutischer Dosierung und nach dem 5. Tag ein Switch. Kein Überlappen wie beim Marcumar, sondern ein direkter Wechsel vom Heparin auf die orale Substanz, im Fall von Pradaxa 2-mal täglich gegeben in der Standarddosierung 150 Milligramm und im Fall von Lixiana 1-mal täglich gegeben in der Standarddosierung von 60 Milligramm. Wenn Sie sich diese Vorphase ersparen möchten oder wenn Sie diese Vorphase mit dem parenteralen Antikoagulans abkürzen wollen, dann können Sie Xarelto oder Eliquis geben. Beide Präparate wurden geprüft in der unmittelbaren Nachdiagnosestellung begonnenen Therapie. Weil wir aber Daten haben, dass es gerade bei Patienten mit Pulmonalembolien doch eine sehr kritische Phase, was das Rezidivrisiko anlangt, in den ersten 3 Wochen gibt, haben sich die Menschen, die sich um das Design dieser Studien angenommen haben, doch nicht so wirklich drüber getraut, bereits mit der Standarddosis zu beginnen und in beiden Fällen für beide Präparate wurde initial eine höhere Dosis gewählt. Im Fall von Xarelto wurde nicht nur eine höhere Dosis gewählt, sondern es wurde auch eine zweimal tägliche Applikation gewählt. So wird Xarelto in den ersten 3 Wochen nach Diagnosestellung in einer Dosierung von 2x15 mg gegeben. Im Fall von Eliquis ist es so, dass sich diese intensive Phase nur über eine Woche erstreckt. Also das heißt 7 Tage lang Eliquis 2x täglich 10 mg und gefolgt dann eben von der Standardtherapie. Im Fall von Pradaxa und von Lixiana wird diese Standardtherapiedosis fortgeführt, bis man eben die Entscheidung trifft, dass die Antikoagulation abgesetzt werden kann. Im Fall von Xarelto und im Fall von Eliquis besteht die Möglichkeit, dass man nach 6 Monaten diese Dosis weiter reduziert auf 10 Milligramm im Fall von Xarelto und auf 2x2,5 mg im Fall von Eliquis. Die Daten für Eliquis sind diesbezüglich sehr robust, insofern als dass diese Studie tatsächlich zeigen konnte, dass die Effektivität trotz Dosisreduktion gleich ist. Also das heißt, die Rate an Rezidiven war vergleichbar zwischen den Patienten, die 2x5 mg bekommen haben in weiterer Folge und denen, die 2x2,5 mg bekommen haben, wohingegen das Blutungsrisiko deutlich niedriger war bei den Patienten, die 2x2,5 mg bekommen haben. Und das ist ja eigentlich das, worum es in der Langzeitantikoagulation geht. Es geht darum, das Blutungsrisiko so gering wie möglich zu halten und ein Präparat zu haben, das eben das gewährleistet. Bei Xarelto konnte die Effektivität der niedrigen Dosis gezeigt werden, das heißt 10 Milligramm sind gleich wirksam in der Verhütung von Rezidiven wie 20 Milligramm. Aber die Studie war nicht groß genug, was die Patientenanzahl anlangt, um tatsächlich ein niedrigeres Blutungsrisiko zu demonstrieren. Das heißt, inwieweit diese Reduktion tatsächlich mit einer Reduktion des Blutungsrisikos einhergeht, ist in der letzten Konsequenz nicht gezeigt worden. Um jetzt die patientenindividuelle Behandlung etwas zu präzisieren, ist es vielleicht ein ganz guter Ansatz, einmal sich zu überlegen, welche Patienten dürfen jetzt nicht mit einem direkten oralen Antikoagulans behandelt werden oder sollen nicht behandelt werden. Und das sind mittlerweile doch Patienten mit einem Phospholipid-Antikörpersyndrom, basierend auf den Ergebnissen dieser Studie. Das ist eine Studie, in der Patienten eingeschlossen worden, die sowohl arterielle als auch venöse thromboembolische Ereignisse hatten und mit Xarelto oder einem Vitamin-K-Antagonisten behandelt wurden. Und diese Studie hat einen kombinierten Endpunkt gehabt, das Tod thromboembolischen Ereignissen und schweren Blutungen. Und Sie sehen hier den eklatanten Unterschied im Auftreten dieser Ereignisse zwischen den beiden Gruppen, wobei Xarelto wesentlich mehr diese Ereignisse hatte als der Vitamin-K-Antagonist. Und basierend auf diesen Ergebnissen gab es nun eine Meldung der EMA und infolgedessen auch eine Mitteilung des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen. Und diese Mitteilung sagt, dass die Ergebnisse, die wir hier nun in der Form für Xarelto haben, auch mit großer Wahrscheinlichkeit auf die anderen direkten oralen Antikoagulantien übertragen werden können. Also auch die sind möglicherweise mit einem ähnlich erhöhten Risiko assoziiert. Weiters sagen die Vertreter des Gesundheitswesens, dass die direkten oralen Antikoagulantien bei Patienten mit Antiphospholipid-Syndrom und venösen oder arteriellen Thromboembolien nicht empfohlen werden sollen oder nicht empfohlen sind, insbesondere bei Hochrisikopatienten. Und dass man, um das Ganze noch zu verschärfen, überprüfen soll, ob die Patienten eben diese direkten oralen Antikoagulantien bekommen und dass sie erwägen sollen, dass man sie auf Vitamin-K-Antagonisten umstellen soll. Das hat natürlich weitreichende Konsequenzen und es ist natürlich die Frage, wie sehr man nun das in die Praxis umsetzen muss. Es ist ja doch sehr viel möglicherweise sehr viel eher nicht empfohlen und wenn, dann nur vielleicht doch bei gewissen Patienten und man sollte erwägen. Warum gibt es hier diese doch vagen Empfehlungen beziehungsweise diese eher unscharf präzisierten Aussagen? Das liegt daran, dass natürlich in diese Studien, die diese Thematik, nämlich Behandlung der Phospholipid-Antikörpersyndrom-Patienten mit direkten oralen Antikoagulantien, die Patientenpopulationen sehr heterogen sind. Hier ist ein Überblick über die vier Studien, die es mittlerweile zu der Thematik in fortgeschrittener Phase bereits gibt. Das in der Mitte, das Orange, ist eben die von mir jetzt bereits gezeigte TRAPS-Studie. Und das erste Charakteristikum, es sind Patienten eingeschlossen worden, die auch Herzinfarkt und Schlaganfall gehabt haben, die dann in weiterer Folge mit einem Rivaroxaban und nicht mit einem Thromboas behandelt worden sind oder auch nicht mit einem Vitamin-K-Antagonisten, wie man es vielleicht sonst traditionell gemacht hätte. Und es sind nur Patienten eingeschlossen worden, die sogenannt triple-positiv sind. Das heißt, diese Patienten hatten allesamt einen Lupus-Hemmstoff und erhöhte Antikörper gegen Cardiolipin und Beta-2-Glykoprotein. Inwieweit nun diese Ergebnisse auch für Patienten gelten, die eine isolierte tiefe Beinvenenthrombose haben und vielleicht nur einen Lupushemmstoff oder vielleicht nur erhöhte Antikörper gegen Cardiolipin und Beta-2-Glykoprotein, das wissen wir nicht. Aus der bisherigen täglichen klinischen Erfahrung erscheint es zumindest so, dass man das nicht unbedingt in der Schärfe bei diesen Patienten sieht, wie es in der italienischen TRAPS-Studie ist. Das letzte Wort hier ist also noch nicht gesprochen. Wer darf noch nicht behandelt werden? Schwangere oder stillende Frauen? Kinder zumindest für das nächste Jahr noch nicht. Es gibt eine Phase-3-Studie mit Rivaroxaban bei Kindern mit akuter venöser Thromboembolie, die ähnlich gute Ergebnisse gezeigt hat wie bei den Erwachsenen und mit der Zulassung ist möglicherweise in einem Jahr zu rechnen. Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion, das ist bekannt, Pradaxa wird sehr stark über die Niere ausgeschieden, die Anti-10A-Inhibitoren weniger. Deswegen auch die Kontraindikation bei einer GFR von unter 30 für Pradaxa, wohingegen man durchaus eingeschränktere Nierenfunktionen haben kann, um doch noch den Faktor 10a-Inhibitor zu geben. Komedikation mit speziellen Medikamenten. Sie wissen, das ist ein großes Thema bei der Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten. Es ist ein weitaus und ich würde schon fast sagen, verschwindend geringes Thema bei der Behandlung mit direkten oralen Antikoagulantien. Es gibt ein paar ganz spezifische Substanzklassen, in erster Linie parenterale oder orale Antimykotika, HIV-Medikamente, Tuberkulostatika und natürlich manche Mittel, die für die Tumorbehandlung verwendet werden. Aber das ist, wie gesagt, sehr eingeschränkt und sehr spezifisch. Wenn Sie sich näher mit dieser Thematik befassen wollen und speziell nachschauen möchten, dann kann ich Ihnen nur die ERA-Guidelines empfehlen. Die sind zwar für Patienten mit Vorhofflimmern geschrieben, aber was die Medikamenteninteraktionen anlangt, ist das ein sehr guter Überblick. Ich zeige Ihnen das jetzt nur kursorisch. Ich möchte nur eines noch kurz erwähnen. Es geht bei den Medikamenteninteraktionen immer um zwei Dinge, um das Zytochrom P und um das B-Glykoprotein. Und es gibt zwei Substanzen, nämlich das Edoxaban und das Dabigatran, die keinen oder einen nur verschwindend geringen Zytochrom P-Stoffwechsel-Interaktionen aufweisen. Und das ist für manche Substanzklassen, vor allem für HIV-Präparate, durchaus von Vorteil, weil man die vor allem das Lixiana oder auch das Pradaxa dann doch in Erwägung ziehen kann. Wie gesagt, da gibt es einen sehr großen und sehr langen Überblick, sehr übersichtlich dargestellt mit den entsprechenden Warnungen und den entsprechenden Hinweisen. Gut, soweit so klar. Der Patient bekommt eine Therapie mit einem direkten oralen Antikoagulans und es ist auch klar, wie lange er diese Therapie mindestens bekommen muss, nämlich 3 Monate. Nach 3 Monaten muss man sich überlegen, kann man die Therapie nun bereits absetzen oder muss man sie weiterführen? Absetzen kann man die Therapie dann, wenn das Rezidivrisiko niedrig ist. Niedrig ist das Rezidivrisiko dann, wenn die tiefe Beinvenenthrombose im Zusammenhang mit einem auslösenden, einem provozierenden, zeitlich abgegrenzten Risikofaktor gestanden ist. Wie zum Beispiel einer Operation, einer Schwangerschaft, Trauma und so weiter. Auch die Einnahme von weiblichen Hormonen zählt dazu. Dann wissen wir, Rezidivrisiko niedrig und wir können die Antikoagulation nach 3 Monaten beenden. Ist die Thrombose aus heiterem Himmel aufgetreten und wir können keinen provozierenden Risikofaktor festmachen, dann ist die einhellige Empfehlung die, dass wir die Antikoagulation bei entsprechend nicht erhöhtem Blutungsrisiko nicht absetzen, sondern fortführen. Also das heißt, bei allen Venenthrombosen, die aus heiterem Himmel aufgetreten sind, kein Absetzen, sondern Fortführen der oralen Antikoagulation. Das hat natürlich zu verschiedensten Bedenken und Überlegungen geführt, denn wir wissen, dass das Rezidivrisiko, wie wir vorhin gesehen haben, in der Größenordnung von 25-30% innerhalb von 5 Jahren liegt. Und das ist natürlich hoch, aber das bedeutet, dass wir 3 von 4 Patienten quasi umsonst behandeln, weil sie ohne dies nie ein Rezidiv bekommen würden. Und einen natürlich können wir vor dem Rezidiv schützen. Es ist uns bislang noch nicht wirklich in diesem prägnanten Ausmaß gelungen, nun diesen einen Patienten von den 3 Patienten zu unterscheiden. Es wurden eben dafür die Vorhersagemodelle entwickelt, die Sie auch schon vorgestellt bekommen haben. Unser eigenes Modell, das Vienna Prediction Model, überprüfen wir gerade in einer prospektiven unabhängigen Studie, ob wir diese niedrigen Rezidivraten, die wir in der Developing Study gesehen haben, auch entsprechend bestätigen können. Der Patienteneinschluss wurde bereits im Mai beendet mit 800 Patienten. Das ist eben die vorgesehene und errechnete notwendige Patientenzahl. Und wir müssen diese Patienten nun in weiterer Folge noch beobachten. Und dann können wir eine endgültige Aussage treffen, ob es nun mit diesem Modell gelingt, diese Patienten entsprechend ihres Rezidivrisikos zu diskriminieren. Es gibt eine ganz spezifische Patientengruppe, die auch eine entsprechend personalisierte Therapie, wenn sie eine Venenthrombose bekommt, braucht, und das sind die Tumorpatienten. Hier hat es bis vor geraumer Zeit ein quasi Dogma gegeben, diese Patienten dürfen nicht auf einen Vitamin-K-Antagonisten umgestellt werden, sondern müssen auf den niedermolekularen Heparin belassen werden und das für 6 Monate. Das wurde nun aufgebrochen, ähnlich würde ich sagen, durch das Ergebnis der sogenannten HOXAI-VTE-Cancer-Studie, wo bei Tumorpatienten das Lixiana, das Edoxaban, verglichen wurde mit dem Dalteparin. Und Sie sehen hier, das Rezidivrisiko ist doch niedriger in der Patientengruppe, die das Edoxaban bekommen hat, im Vergleich zu den Patienten, die das Dalteparin bekommen hat. Zumindest ist hier kein signifikanter Unterschied. Das heißt, die Wirksamkeit ist vergleichbar, wenn nicht sogar besser, bei den Patienten, die Edoxaban bekommen haben. Allerdings gab es doch ein Signal, dass das Blutungsrisiko bei den Patienten, die Edoxaban bekommen, höher ist als in der Vergleichsgruppe mit dem niedermolekularen Heparin. Das liegt daran, dass diese Patienten doch eine Tendenz zu einem erhöhten Risiko für gastrointestinale Blutungen aufwiesen, besonders bei denen, die bereits einen gastrointestinalen Tumor haben. Das heißt, grundsätzlich können die Tumorpatienten mit einem direkten oralen Antikoagulans in erster Linie mit Lixiana, aber auch für Xarelto gibt's ähnliche Daten, behandelt werden. Allerdings sollte Vorsicht betrachtet werden bei Patienten, die eben gastrointestinale Tumore haben. Weil man aber gerade bei dieser Patientenpopulation und grundsätzlich natürlich auch bei allen anderen noch immer ein Blutungsrisiko hat, bei Patienten, die eben vor allem dann langfristig antikoaguliert werden, gibt es intensive Bemühungen, die berühmten Medikamente zu entwickeln, die die Thrombose verhindern und das Rezidiv und die Progression verhindern, aber kein Blutungsrisiko machen. Und hier gibt es einen gewissen Fortschritt, insofern, als dass man neue Ziele, neue Angriffspunkte im Gerinnungssystem diesbezüglich evaluiert. Das sind in erster Linie die Faktoren 11 und die Faktoren 12. Und unter diesen beiden ist es in erster Linie der Faktor 11. Die Daten mit der Inhibierung von Faktor 11 sind jetzt schon vom Tiermodell her und auch von den klinischen Erfahrungen her sehr vielversprechend. Dementsprechend wurden auch verschiedenste Ansätze gewählt. Es gibt Antisense-Oligonukleotide, es gibt monoklonale Antikörper, Aptamere. Manche dieser Substanzen, und das sind die, die Sie hier aufgelistet sehen, sind bereits in der Phase-2-Studie oder in einer Phase-2-Studie geprüft worden und befinden sich nun in weiterer Entwicklung. Und es gibt auch noch einen zweiten Ansatz, und das ist der Angriffspunkt der Fibrinolyse, weil das ist ja momentan in der ganzen Thematik etwas ein blinder Fleck. Sie sehen, ich habe ja über die Lyse in diesem Zusammenhang, obwohl das ja auch ein Medikament ist bei der tiefen Beinvenenthrombose, gar kein Wort verloren, hat auch keinen Stellenwert in dieser in diesem klinischen Szenario, bei der Pulmonalembolie ja, unter gewissen Umständen, aber nicht bei der tiefen Beinvenenthrombose. Aber hier gibt es eben komplett neue Ansätze, auch die Fibrinolyse einzubeziehen in die medikamentöse Therapie, in erster Linie durch die Beeinflussung von TAFI und auch durch die Beeinflussung von Alpha-2-Antiplasmin. Es ist so, dass gerade die Studien mit dem TAFI recht vielversprechend sind. Es gibt hier auch monoklonale Antikörper und kleine Moleküle, auch hier bereits Medikamente in der Phase-2-Studie überprüft. Das heißt, es wird spannende Entwicklungen geben, es wird sich etwas Neues tun, es wird weiterhin werden neue Medikamente in der Landschaft erscheinen und wir werden mehr Therapieoptionen in der Hand haben, um eben entsprechend die Patienten vor Thrombosen zu schützen, vor Rezidivereignissen zu schützen, somit auch vor einem postthrombotischen Syndrom zu schützen und in weiterer Folge auch, wenn das Blutungsrisiko tatsächlich weiter gesenkt werden kann, auch vor Blutungskomplikationen zu schützen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen.